Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Das gesunde Tier, dem Podcast für die ganzheitliche Tiergesundheit.
Ja, hallo, ich bin auch da.
Genau, wir sitzen hier gerade in unserem Podcast-Raum und wir haben gerade beschlossen, dass wir umziehen werden, weil es einfach zu laut hier ist. Wir werden jetzt in das neue Büro in der Praxis ziehen, da ist es schön leise. Also wir entschuldigen uns schon mal für Hintergrundgeräusche oder falls unser Papagei Maggie hier ins Mikro pfeift, da müssen wir heute jetzt noch mit leben, gell?
Genau, auch solange es Tiere sind, ist ja okay.
Genau. Heute wollen wir einmal über die Homöopathie sprechen.
Ja, nicht die Homöopathie, sondern Homöopathie.
Was ist denn eigentlich Homöopathie?
Homöopathie ist ein nicht einfaches Thema. Ich wüsste nicht, wie ich damit jetzt umgehen sollte, wenn ich nicht vor 40 Jahren schon die Homöopathie lernen hätte dürfen. Ja, und so entstanden halt von früher über den Lauf der Jahrzehnte halt Prozesse, die mir klar gemacht haben, was Homöopathie ist, was sie bedeutet, wie sie uns helfen kann und wo sie aber auch einfach keinen Nutzen bringen kann. Das sind Prozesse. Und inzwischen bin ich halt über einige Dinge sicher und andere Dinge muss ich halt auch immer wieder tatsächlich versuchen. Versuch und Irrtum, was aber eben natürlich in jeder Art von Therapie auch dazugehört.
Genau. Also ich habe ja eben mal kurz gegoogelt nochmal, was Homöopathie ist.
Ja.
Da wurde auch nochmal gesagt, dass in der Homöopathie eine Krankheit als Störung aufgefasst wird, die den gesamten Körper betrifft. Das heißt, es wird halt nicht nur das einzelne Symptom behandelt, sondern halt der Körper in der Gesamtheit, was ja auch super zu unserem Ansatz passt. Deswegen, also wir sind auf jeden Fall pro Homöopathie. Und da ist es natürlich in der Homöopathie auch so, dass es da verschiedene Herangehensweisen gibt. Das fand ich irgendwie total interessant, als ich das eben gelesen habe, dass man entweder durch gewisse Reize und Regulationen, die man im Körper setzt, halt versucht, ein Gleichgewicht wiederherzustellen oder dass man auch über das sogenannte Ähnlichkeitsprinzip arbeitet, dass sozusagen, was beim Gesunden Symptome hervorruft, dann auch beim Kranken sozusagen diese zu heilen vermag. Und das finde ich echt interessant. Wie kann so ein großes Versprechen sozusagen überhaupt passieren bei so einer kleinen Sache wie zum Beispiel homöopathische Kügelchen oder Flüssigkeiten, Tiefpotenzen? Wie kann das sein?
Das Dumme ist, das kann ich zwar physikalisch und theoretisch erklären, aber nicht, warum das tatsächlich manchmal so erstaunliche Wirkung hat. Das kann ich heute noch nicht erklären. Aber das ist für mich auch nicht, wäre für mich nicht so wichtig, weil alles, was funktioniert, finde ich gut und da kümmere ich mich auch nicht Tag und Nacht darum, welche Erklärungsmodi ich dafür noch benutzen könnte, sondern in meiner Laufbahn war das eher mehr tatsächlich Versuch und Irrtum. Aber wenn du einmal erlebst, wie ein chronisches Blasenbluten tatsächlich mit einer einzigen Injektion von einem Homöopathikum, die natürlich passen muss zu dieser Information, ja, also wie der Hund aussieht und so weiter, tatsächlich das Blasenbluten für alle Zeiten verbannt. Das muss man muss einfach die Wirkung der Homöopathie erleben dürfen. Und dann kommt man zu einer Überzeugung. Und wenn diese Art des Vorgehens, natürlich jetzt nicht nur Blasenbluten, sondern einfach, wenn man 100 oder 1000 Mal verschiedene Homöopathika gibt und man hat jedes Mal oder in großer Anzahl eben seine Beobachtungen kann die anstellen, was das bewirken kann, dann gewinnt man daraus eine Überzeugung, wann, was und wie man einsetzt, um die homöopathischen Mittel zu nutzen. Weil es ist eine hohe Verpflichtung, die einzusetzen, weil sie billig sind. Ja, deswegen die ganze Schule Ortega zum Beispiel, das ist ja damals letztendlich dadurch entstanden, dass er ein Mittel gesucht hat, womit er die schwer Erkrankten in Mexiko wirklich mit einfachen Substanzen auch wirklich erfolgreich behandeln konnte. Na, also früher war auch teilweise Homöopathie eine Armenmedizin. Das darf man nicht vergessen. Und es bestehen wenig Risiken. Natürlich kann ich mit der Homöopathie, mit Hochpotenzen auch ordentlich was falsch machen. kann ich nachher einen Fall berichten. Aber letztendlich sind da natürlich viel, viel weniger Risiken mit verbunden als mit starken chemischen Substanzen. Und ja, vielleicht noch aus anderen Gründen, dass man dadurch die Möglichkeit hat, verschiedene Syndrome, die halt sehr kompliziert sind, dennoch mit sanften Heilmitteln erfolgreich zu behandeln. In meinen Augen ist es eine hohe Verpflichtung jedes Arztes und auch Tierarztes, sich darum zu kümmern, die Homöopathie. Und die kann man ja erlernen, man kann auch Hilfen von den Firmen, die Medikamente herstellen, bekommen. Die sind da heutzutage so informativ gut unterwegs, dass man da so viel auch umsonst bekommen kann. Ich sage jetzt eine Verpflichtung, sich damit zu beschäftigen. Auf der anderen Seite bestehen natürlich auch kleine Risiken vielleicht in dem Zeitverlust. Also deswegen ist es wahrscheinlich gut, wenn man in Netzwerken arbeitet oder eben offen ist dafür, damit man sich auch nicht zu viel Illusionen macht. Es gibt halt auch in Bezug auf Homöopathika teilweise in meinen Augen auch Fehlinformationen, denen auch der Besitzer manchmal aufliegt. Das heißt, er liest im Internet, der Hund hat dies und jenes, man gibt dann ein paar Tropfen oder ein paar Globuli und schon soll das alles gehen. Das ist ja auch ein gewisses Risiko, die Frage der Information.
Mhm. Ja. Wie bist du denn zur Homöopathie gekommen damals?
Ja, das ist das Tolle, dass ich da einfach nie nachdenken musste. Ich habe eins darin auch gelernt. Man kann nicht davon ausgehen, dass über sowas, also eine Therapieform zum Beispiel, ne, das nur wahr ist, was viele Menschen sagen. Das habe ich gelernt. Sondern es kann wahr sein, was vielleicht nur einer sagt. Und es kann falsch sein, was fast alle sagen. Also das ist eben einfach so. Die Wahrheit ergibt sich nicht aus der Zahl derer, die vorgeben, sie auszusprechen. Als Beispiel, ich habe ganz früher habe ich ein Seminar besucht und im Bus hat mir ein Tierarzt erzählt, Ruta-D3 ist ein tolles Mittel für die Hüften. Ja, ist natürlich Quatsch, was soll Ruta, die Gold-Eber-Raute, was soll die jetzt für die Hüften in der D3 machen? Das war jetzt übrigens keine reine Homöopathie, es ist ja nur verdünnt. Ne? Homöopathie beginnt erst bei den hohen Verdünnungen, ab D, also ab 10 hoch minus 23. Also das heißt, eine D3 ist eigentlich keine klassische Homöopathie. Aber ich habe es ihm mal geglaubt, weil der Mann war nett, er sah vertrauensvoll aus und dann habe ich das Ruta D3, das habe ich all die Jahre ganz erfolgreich für die Hüften einsetzen können. Das heißt, manchmal sind es auch verrückte Zufälle und diese Zufälle haben sich bei mir halt immer wieder ergeben. Einerseits durch Schlüsselerlebnisse, die ich hatte, schon im Studium habe ich Seminare besucht. Gut, da waren die Schlüsselerlebnisse weniger, aber sobald ich dann Praktikas gemacht habe und vor allen Dingen meine tolle Stelle, die ersten Stelle habe ich ja Kühe und Pferde behandelt und so weiter, beim Dr. Mettler in Freisen-Oberkirchen, der war auch Lehrer in einer Homöopathieschule für Heilpraktiker, also für Menschen, und der hatte auch oben unter dem Dach eine Menschenpraxis. Und das war halt natürlich abenteuerlich. Erstmal habe ich meine eigene was hatte ich da am Arm? Viruswarzen, ja. Viruswarzen, Papillomatose. Ganzen Arm voll, ne? Und Hautklinik in Hannover, die konnte nur eine wegätzen. Das hat sau wehgetan. Und dann habe ich das gesteckt. Und die hat zum Beispiel dann ein ganz einfacher Landpraktiker mit einem Homöopathikum. Innerhalb von 3 Wochen waren die weg. Also es waren so Schlüsselerlebnisse. Oder dann natürlich, als wir Rinder behandelt haben. Wir haben ja klassische Hormontherapie gemacht und so weiter. Das ist eine sehr große Praxis im Saarland. Aber wir haben auch Parallelbehandlungen gemacht bei den Bauern, die das zuließen. Zum Beispiel, was nenne ich da als Beispiel? Also Ovarzysten, ja, Eierstockzysten. Und das eine ist halt Hormone spritzen. Klar, du weißt, was passiert. Aber werden die Kühe dann wieder trächtig? Ist schon wieder die Frage. Und auf der anderen Seite dann genau repertorisieren. Und da sind wir tatsächlich auch an den Köpfen vorbei. Wir haben geschaut, wie die aussehen. Ne? Also ob die, zum Beispiel, weiß ich noch, die Kühe, die so blonde Locken haben, das ist schon richtig witzig. Ne? Das waren da mehr Pulsatilla-Typen oder Aurum, Bufo und so weiter. Da haben wir die ganzen Homöopathie-Mittel repertorisiert, also genau das Erscheinungsbild der Kuh angeschaut, wie die aussah, wie die sich verhalten hat. Ja, es gibt Kühe, die sind träumerisch, es gibt Kühe, die sind sehr dominant oder auch ein bisschen, na, hinterrücks, ja, also gibt es eben genauso viele verschiedene Typen wie bei den Menschen. Und die hat der Mettler exzellent repertorisiert. Und dann haben wir das Mittel für die Zysten in die Schwanzvene gespritzt und haben doch tatsächlich, wir haben einen Rektalisationsdienst gehabt, also richtigen Sterilitätsdienst, und sind dann in den nächsten Tagen immer hingefahren und haben die Ergebnisse kontrolliert. Das war halt der Hammer. Ja, wenn du das richtige Mittel einsetzt, dann sind die Zysten am nächsten Tag weg. Und das war das absolut Eindrucksvolle. Oder wenn jetzt zum Beispiel Gebärmuttervereiterung vorlag, ne, die konnte man ja genau mit den Händen diagnostizieren, wie groß die ist und so weiter. Und dann eben als Beispiel Sabina D3, 1 Milliliter, also ganz wenig in die Schwanzvene rein. Und eine halbe Stunde später kam der Eiter raus. Das waren solche wahnsinnigen Erlebnisse, die mich halt total geprägt haben. Wenn du das richtige Mittel hast, dafür brauchst du halt Informationen und brauchst du vielleicht auch das Wissen und so weiter, aber das kriegt man ja überall, dann kannst du sehr viel mit der guten Homöopathie machen. Es kostet ganz wenig, Risiko ist gering und auf der anderen Seite macht es halt auch einen Wahnsinn Spaß. Na, die Kolimastitis, wenn die nachts um 12 und 1 noch angerufen haben, die Kolimastitis, die hat 40 Fieber, die Kühe, und die war im Anmarsch, und bis dahin hast direkt Aconitum IV gespritzt. Da hast du halt Unterschiede gehabt, und das Tolle war für die Landwirte, die Milch konnten sie abgeben und sie hatten nicht diese langen Wartezeiten. Und wenn jetzt mal eine Kuh verändert ist, dann geschlachtet werden musste, mit den ganzen, dass das Fleisch weggeworfen werden und, da hängen so viele Sachen, und vor allen Dingen die Ökonomie. Ja, wird eine Kuh wieder trächtig oder nicht? Und da hatten wir eindeutige Ergebnisse, die für die Homöopathie sprachen, weil die Kühe hatten die größte Chance, dass sie nachher wieder trächtig wurden. Also das heißt, das regulative Prinzip der gut eingesetzten Homöopathie, das hat mich damals einfach durch diese täglichen Erlebnisse also total geprägt. Ne? Und ich bin heutzutage der Meinung, wer das verachtet oder wer dann noch fertig bringt, als Mensch, als Politiker zum Beispiel, der zwar Medizin studiert hat vielleicht oder da auch was gelesen hat, aber dann letztendlich ohne die Anwendung jemals versucht zu haben. Es gibt echt Kritiker, die haben noch nie Homöopathie eingesetzt. Die haben noch nicht einmal berufsmäßige Arbeit. Und die setzen sich in den Fernsehsessel und sagen dann, Homöopathie ist Quatsch, das sollte verboten werden. Ja, also das finde ich eigentlich das Absurde. Das bedeutet, wenn die Leute, es gibt doch ganz viele Heilpraktiker, es gibt auch Ärzte inzwischen, die Homöopathie einsetzen und so weiter, wenn die eine gesammelte Meinung haben und das beruflich ausüben, dann muss man denen erstmal mehr vertrauen als den Leuten, die gar nicht damit arbeiten, dann aber das hohe Zepter führen, das zu verurteilen, sogar in Fernsehsendungen, die um 7:45 kommen. Na, da kommt dann so eine schlaue Apothekerin, die sagt auf einmal, und Apothekerin, die das ja gar nicht so anwenden können, ne? Die sagt dann auf einmal im Fernsehen, ja, ich habe jetzt ein Buch drüber geschrieben, dass die Homöopathie Quatsch ist. Ne? Ich habe die alle Medikamente alle rausgeworfen. Diese Absurdität des gesellschaftlichen Lebens, dass alles, was verbreitet wird, letztendlich inzwischen ein bisschen wichtiger geworden ist als, ich weiß, wie viele Heilpraktiker gibt es in Deutschland? Ich glaube 40.000, ich weiß es nicht. Aber die große Anzahl der Leute, die erfolgreich mit Homöopathie arbeiten, die muss gehört werden. Und ich sehe das wie so eine Verschwörungstheorie an, wenn man sagt, die sind alle verrückt, die betrügen alle. Aber ein paar Leute, die jetzt da schlaue Sendungen machen, die wissen das alles besser. Das ist natürlich Quatsch. Ne? Ich habe die Homöopathie 40 Jahre eingesetzt und ich habe nicht immer Erfolg damit gehabt, weil das ist klar, wenn du das falsche Mittel wählst oder hast keine Zeit und denkst, du musst da nicht richtig nachlesen oder nachdenken, natürlich kannst du auch Fälle haben, dann nutzt es gar nichts. Ja, und dann muss man noch ein bisschen unterscheiden zwischen Globuli, Tabletten, in welcher Form. Es gibt so Ampullenprodukte, die also verschiedene Dosierungen haben insgesamt und so weiter. Welche Bereiche der Homöopathie setze ich überhaupt ein? Die muss ja auch in das Gesamtkonzept passen. Aber die Summe dieser Dinge einzusetzen und zumindest mal zu versuchen und eventuell auch dem Patienten dadurch, also mit unschädlichen Medikamenten zu helfen, das ist eine Verpflichtung, die auch sehr viele Menschen, also weltweit inzwischen auch durchführen. Jetzt habe ich wahrscheinlich zu viel geredet.
Nee, ich finde das auch sehr interessant, weil ich glaube, dass es halt viele Wissenschaftler gibt, denen dieses Unerklärbare
Ja, klar.
einfach Angst macht
Ja.
und für die das dann einfach nicht wissenschaftlich fundiert genug ist. Aber das
Ja.
ist ja eigentlich auch logisch, dass man dass man die Homöopathie nicht komplett nachweisen kann oder
Ja.
beweisen kann, weil es einfach auch eine Betrachtung der Gesamtheit ist. Und du hast ja eben auch
Richtig.
gesagt, dass ihr auch geschaut habt, wie ist die Kuh drauf, wie ist die so charakterlich,
Ja.
was sind die Besonderheiten der Kuh? Und ich denke mal, das ist dann auch diese Besonderheit der Homöopathie, dass die Gesamtheit, also was sind vielleicht noch äußere Faktoren, die gerade den Patienten stressen, schwächen, was ist der Patient für einen Charakter, dass die auch wirklich entscheidend darüber sind, ob die gewählte Potenz oder sagt man
Ja,
das, ne,
ja.
dann auch die richtige ist. Und deswegen denke ich mal, dass da so ein Erfahrungsschatz dass man es einfach viel versucht hat und mittlerweile schon weiß, was funktioniert, was nicht, dass das auf jeden Fall sehr viel wert ist. Und im Ende ist es ja wirklich so, dass der Erfolg recht gibt. Also man macht
Genau.
natürlich das, was dem Tier hilft, was das Tier gesund macht. Und da ist es dann noch relativ egal, ob das jetzt von jedem anerkannt wird oder nicht, sondern ne, wie du eben gesagt hast,
Ja, es ist so.
ja.
Das ist ein Problem unseres Denksystems, ne? Wenn du heutzutage ein chemisches Medikament, nehmen wir mal an Zellkulturen, ja, oder an Probanden untersuchst, jetzt die Impfstoffe zum Beispiel, ne? Da kannst du nach einer bestimmten Zahl bestimmte Feststellungen, also Zahl von Probanden, bestimmte Feststellungen tätigen. Du kannst sagen, so und so viele Leute haben dann nachher Antikörper gebildet. Das kann man halt messen. Aber die Wirkung von Homöopathika kannst du nicht unbedingt messen. Das heißt, dafür als Kritikpunkt zu nehmen, dass dafür keine Studien da sind, ist ja Unsinn, weil du kannst darüber keine Studien machen, weil Studien müssen standardisiert sein und die müssen festgelegt sein und die Messwerte müssen genau bestimmt werden können. Und das kannst du bei der Homöopathie nicht. Du kannst nur sehen, geht's einem besser, sind bestimmte Symptome verbessert oder Regulationen. Es kommt halt auf die Regulation an und auch auf Konzepte. Na, wenn jemand eine kaputte Darmflora hat, wirkt er eben auf das Homöopathikum, kann er nicht so anschlagen, als wenn du gleichzeitig auch was für die Darmflora machst. Das ist auch wieder logisch. Na, bedeutet also, dass die Kritiker leichtes Spiel haben, weil sie immer diese fehlenden Studien bemängeln können. Und dann glaubt das jeder, ja, da ist ja keine Studie. Und für was anderes, da haben die 1600 untersucht und dann auf einmal ist das schon eine Studie, für ein anderes Medikament. Das nehmen die Leute dann ernst. Das heißt, Homöopathie ist was Individuelles und etwas Einzigartiges. Jeder Patient, jeder Hund, jede Katze, ich habe ja sogar damit Schweinebestände behandelt, Hühner, Reptilien, praktisch alle Tierarten, die man sich so vorstellen kann, Ziegen, Schafe und so weiter. Das heißt, jeder Patient, ob Mensch oder Tier, ist einzigartig und jeder hat ein bestimmtes Erscheinungsbild. Na? Und das ist auf der einen Seite vielleicht das Anstrengende, dass man da halt auch wirklich hingucken muss. Ja? Und aber auf der anderen Seite das Abenteuerliche. Deswegen kann ich nur auch die junge Tierärzte wirklich ja, bitten, sich auch um diese natürlichen Therapieverfahren zu kümmern, weil das ist einfach abenteuerlich. Also jetzt nach 40 Jahren noch genieße ich das einfach, das Abenteuer, diese Dinge einzusetzen und dann auch zu erleben, was man damit bewegen kann. Das ist einfach sehr inspirierend.
Ich könnte mir auf jeden Fall auch vorstellen, dass wenn sich die Wissenschaften so mehr verbinden würden, also wenn die Medizin sich vielleicht auch mehr mit zum Beispiel der Quantenphysik beschäftigen würde,
Ja, genau.
dass dann eventuell auch mal klar werden würde, warum eine einzelne kleine Information manchmal schon ausreicht, ein gesamtes System zu verändern. Jetzt bin ich natürlich jetzt nicht so ein Nerd wie du, du weißt darüber ja sehr viel, aber ich denke trotzdem, dass das ist ja auch immer das Thema, was wir auch bei unseren Futtersorten so oft haben, dass bestimmte, also dass immer darüber diskutiert wird, ob jetzt 22, 23 oder 21% von irgendwas enthalten ist. Mhm. Und wir aber immer sagen, es kommt nicht nur auf den Prozentwert an, sondern es kommt auf die Gesamtheit der Zusammenstellung an, auf die Interaktion der einzelnen Zutaten, wie die sich ausgleichen und auch einfach, was die für eine Qualität haben. Da sind einfach noch mehrere Faktoren sehr viel entscheidend als jetzt nur einfach nur die Menge. Und ich könnte mir vorstellen, dass es dann in der Homöopathie wahrscheinlich ähnlich ist.
Es ist tatsächlich exakt so. Alles, was passiert an dem Körper, ist Information, weil die Materie praktisch null ist. Also es ist unvorstellbar wenig und alles, was im Körper abspielt, ist das Wechselspiel zwischen Materie und Licht, also Photonen. Und auf der anderen Seite ist die Hauptsache des Körpers, ist der freie Raum und der muss organisiert werden. Das heißt, die Information, die eine Pflanze oder die ein Tropfen Wasser oder ein Klang auch hervorrufen kann, ist in der Lage, solche Frequenzen im Körper auch auszulösen oder zu harmonisieren, dass die erstaunlichsten Dinge passieren können. Oder eben auch gar nichts. Und das ist eben die Frage der Information. Aber das alle Physiker können das erklären. Auch alle Leute, die darüber Bescheid wissen, wie das mit der Materie ist und so weiter, wissen inzwischen, dass die Information das Entscheidende ist. Ich sage jetzt mal ein ganz anderes Beispiel. Also übrigens, die Homöopathie, die Information, das habe ich jetzt an den Beispielen, habe ich ja schon ein paar genannt. Aber noch stärker habe ich das damit dadurch erlebt, dass ich homöopathische Substanzen bei Narkosezwischenfällen IV gespritzt habe, also verdünnt mit Wasser mit Elektrolytlösung. Ne? Und da habe ich solche klaren Ergebnisse gehabt, dass das für mich auch nicht mehr nur ein Placebo und Wirkung und Aussage ist, sondern das sind die exakten Informationen, die manchmal so stimmen können, dass dadurch was ganz Enormes ausgelöst wird. Ne? Nehmen wir mal ein ganz anderes Beispiel, nämlich einen Klang. Ja, das war ganz lustig, weil bei uns war mal ein Fernsehteam und so weiter und die Journalistin oder Redakteurin, die haben halt so über die Laser- und Lichttherapie und so weiter gefilmt, das war ganz anständig, aber dann wollte sie mich provozieren und dann hat sie wirklich gefragt, ja, ihr habt ja auf eurer Seite auch die Musiktherapie. Ja, meint er denn wirklich, man kann jetzt mit Musik die Tiere behandeln? Na, das war schon provokativ und ich konnte voll drauf antworten, ja. Mhm. Na, man kann damit nicht therapieren in der Form, aber man kann sich zumindest mal vorstellen, dass bestimmte Klänge unheimlich viel auslösen können. Ja, nehmen wir doch mal einen gewissen Pfiff, der als Alarmsignal genutzt wird von Murmeltieren. Na, wenn dieser Pfiff ertönt, dann wird die gesamte Murmeltierwelt anders. Das heißt, bestimmte Töne erzeugen was ganz, also können Aggressionen auslösen. Mhm. Na? Hier, pam, pam, pam und so weiter. Ne? Die Kriegstrommeln, bestimmte Symbolik oder ganz zarte, weiche Musik und so weiter.
Auch das war diese entspannende chinesische Musik, die genau. Immer den kranken Hunden angemacht wurde. Ne?
Ja, Da hat man noch Musik vom Fei und vom Bo, die chinesische Geige und so weiter, ne? Chopin auf der chinesischen Geige, das ist wunderbar. Und die Hunde haben sich so entspannen können und also so, dass man daran wirklich sehen konnte, die Art der Musik, die Art der Frequenzen, die Wellenlängen und die Dings, das ist ja natürlich jetzt noch viel, viel, viel expliziter darzustellen an der Lichtwirkung, ne? Welche Frequenz, welche Wellenlänge wir einsetzen und dann direkt messbare Ergebnisse haben. Das ist ja das Tolle, dass wir in der Dunkelfeldmikroskopie direkt erkennen können, was sagt das Blut dazu. Ne? Also machst du zum Beispiel eine Lasertherapie über das Blut mit Blau, fotografierst nachher die Bewegung der weißen Blutkörper hin unter dem Mikroskop. Das ist abenteuerlich und da kann man so viel sehen. Das heißt, die verschiedenen Frequenzen und Informationen können sehr, sehr viel auslösen. Das einfachste Beispiel ist noch die Scheibe, die zerspringt bei bestimmten Frequenzen. Wie heißt denn das von Bert Brecht, oder? Mit der Trommel da, wo dann die Fensterscheibe klirrt.
Blechtrommel?
Nee. Ja, ist das nicht Bert Brecht?
Weiß ich nicht genau.
Die Blechtrommel.
Ja, ganz schreckliches.
Bam, bam, bam. Oder, ja, Buch. Oder die Trompeten von Jericho. Es gibt eine Milliarde Beispiele. Ja. Das heißt, daran finde ich, kann man noch am besten erkennen, dass es tatsächlich um die Organisation des freien Raumes und nicht um die reine Materie sich dreht. Und da spielt das eben alles eine Rolle. Ne? Oder früher als Beispiele zum Beispiel, dass auch Kriege dadurch entstanden sind, dass ein Staatsführer zum anderen gesagt hat, du bist ein Rindvieh. Ne? Also zack, 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 da haben die schon Krieg geführt. Das ist eben eigentlich ein ganz primitiver Vergleichsmöglichkeit. Aber über diesen Einstieg können wir uns vorarbeiten, irgendwann auch zu verstehen, warum solche verrückten Mittel wie Lachesis C1000 tatsächlich so einen akuten Fieberanfall beherrschen kann. Ne? Mhm. Je mehr man sich damit beschäftigt, umso klarer wird das Bild. Am besten ist natürlich, man kann es auch versuchsweise anwenden, klar.
Jeder, der seinen Pflanzen gerne so klassische Musik anmacht, der hat sich jetzt über diesen Podcast gefreut, weil er sich bestätigt fühlt. Gell?
Ich hoffe. Bin davon fest überzeugt.
Ja.
Absolut, dass man auch mit Pflanzen sprechen kann, dass es alles eine Rolle spielt und dass wir auf der anderen Seite durch die Ignoranz dessen gegenüber auch so viel kaputt machen.
Was glaubst du, also wie schätzt du die Wichtigkeit des Placebo-Effekts ein? Also dass zum Beispiel der Halter wirklich, wenn er jetzt seinem Hund etwas gibt, dass er daran auch glaubt, ist das wichtig?
Ich glaube, das ist ganz wichtig, aber ich sage das nicht als negativ, sondern als positiv. Wenn man in der Lage ist, etwas mit Eindruck, mit Glaube zu verstärken, kann das nur gut sein. Der Glaube ist ja gut, oder? Wenn man daran glaubt, dass man gesund wird oder seinen Hund gesund macht, das ist auf den Hund übertragbar. Davon bin ich fest überzeugt. Ich habe etliche Erlebnisse gehabt, die mich dazu brachten, dass ich auch der Placebo-Effekt ist auch für den Hund sogar zuträglich ist. Na, das, was der Besitzer vorhat mit der Gabe oder was auch die Gesamtheit der Einflüsse vorhaben mit dem Hund, hat auch eine Bedeutung. Ich will da jetzt nicht die einzelnen Erlebnisse, die sind manchmal vollkommen verrückt gewesen, also zufällig, aber der Placebo-Effekt ist, glaube ich, wichtig. Übrigens ist das bei jedem Medikament so. Ich habe ja vor vielen hundert Jahren, also vor 40 Jahren habe ich Pharmakologie gelernt. Das ist das Fach über die Wirkung von Medikamenten. Da stand bei Aspirin, das war damals ja ein ganz gängiges Medikament, ist auch ein gutes Medikament heutzutage noch, Aspirin 60% Placebo-Effekt ist. Ne? Das stand in unserem Pharmaziebuch. Das heißt, und das hat man ja untersucht, das heißt zu sagen, das eine wirkt immer und das andere ist rein vom Glauben, das ist natürlich alles Quatsch. Ja, alles kann Placebo, auch eine Chemotherapie, alles kann Placebo erzeugen, wenn der Therapeut beruhigend ist, wenn er überzeugend auftritt und wenn er seine Sache gut macht und dann natürlich noch ein bisschen Konzept dazukommt. Deswegen ist Placebo für mich ein Hilfsinstrument, was man einsetzen muss, weil Placebo kostet nichts. Und es hilft mir selbst auch, wenn ich lerne, dass ich etwas gut anbringen kann und wenn ich Vertrauen schaffe und dann auch mehr Erfolg habe, ist das auch für mich gut. Und auf der anderen Seite ist das kein Ausschlussmedikament, wie es normalerweise ja auch oft gebraucht wird. Ja, das ist rein der Glaube und so weiter. Da muss was Richtiges her. Das andere ist ja nur Glaube. Das ist natürlich zu verurteilen, diese Einstellung. Weil nichts ist nur Wirkung und auch der anderen Seite ist nichts nur Placebo, sondern alles muss zusammenpassen.
Ja, weil dass die Homöopathie auch bei Tieren wirkt, ist ja eigentlich der größte Beweis, dass es nicht nur Placebo sein kann, weil der Hund nimmt klar auch Schwingungen auf vom Halter, wie der dazu steht, aber trotzdem hat er ja keine so richtige Meinung darüber, was er da gerade zu sich genommen hat. Deswegen kann es einfach gar nicht nur Placebo sein.
Genau, das hat damals auch, diese beiden Vergleiche haben zusammengepasst, weil in der Tierärztlichen Hochschule in Hannover damals auch Versuche waren über Musikbeeinflussung der Milchleistung von Kühen, die eindeutige Ergebnisse gebracht haben. Da kann man ja messen. Man kann messen, wie viel Milch sie gibt und was dann nach der Musikberieselung passiert. Und das wurde ja dann auch systematisch eingesetzt, um die Milchleistung zu verbessern. Und zwar nicht drastisch durch Hormone, sondern einfach durch gute Umgebung, gute Klänge. Und wir haben, könnten wir jetzt auch wieder Studien nennen, aber wir haben da einfach empirische Versuche gemacht, dass wir homöopathische Mittel für die Milchleistungssteigerung auch IV gegeben hatten, manchmal sogar nur ins Maul. Das war damals eins Aristolochia und Phytolacca, die 11, das weiß ich heute noch, ne? gibst du Phytolaga D11 damals, IV, und zwangsläufig hat die mehr Milch gegeben. Und die Bauern haben damals sehr gute Aufzeichnungsmöglichkeiten gehabt. Wir haben also damals schon, nicht mit dem Computer, sondern einfach mit Büchlein, haben wir das uns alles aufgeschrieben und kamen dann eben auch zum eindeutigen Ergebnis, dass bestimmte verdünnte Phytolaga D11 ist kein richtiges Homöopathikum, ist eine verdünnte Lösung. Aber der die Materie ist weniger, aber die Information ist halt mehr zu Ursubstanz. Dass das tatsächlich einen guten Einfluss auf die Milchleistung hat. Und das sind ja ganz einfache Dinge. Wenn man die lernt und dann anwenden kann, umsetzen kann, kann man ja damit viel machen.
Ja. Mir ist gerade, als ich dir zugehört habe, ist mir noch aufgefallen, dass das ja dann wahrscheinlich auf alle Sinne anwendbar ist, ne? Also dann wahrscheinlich auch Geruch, also Aromatherapie zum Beispiel, ja, Gehör.
Genau.
Also da über das Thema Aromatherapie sollten wir auch mal sprechen, glaube ich.
Ja, das wird sehr interessant sein. Man weiß ja auch, da kann man zum Beispiel auch gewisse Studien durchführen. Das ist ja zum Beispiel mit Jasmin passiert, ne? Dass also welche Düfte auch welche Dinge zum Beispiel im Hormonsystem auslösen oder eben wegmachen oder bekämpfen. Das ist ein sehr gutes Beispiel. Also alle, das habe ich auch tatsächlich von einem Professor im Fernsehen gehört, diese Aussage: Jede einzelne Zelle kann riechen, denken, fühlen, sehen, also Licht empfangen. Das heißt, jede einzelne Zelle funktioniert wie ein ganzer Organismus. Ja, hat ja keine Verdauung und so weiter schon, aber eine gewisse Art von Stoffwechsel. Das heißt, in jeder Zelle sind die Sensoren da, Schallwellen umzusetzen, zu verstehen, Lichtemissionen, das wissen wir ja aus der Licht- und Lasertherapie, und zwar hundertprozentig. Und auf der anderen Seite eben Gerüche, Klänge, dann Schwingungen, Frequenzen, die durch Wasser übertragen werden oder sogar in Form von Tabletten, die übertragen werden können und dort bestimmte, sagen wir mal, Reflexionen auslösen, die bestimmte Schwingungsmuster im Körper ausgleichen können oder sogar verbessern können.
Sehr interessant, also echt interessant. Maggie gibt zwar gerade ihr Zwitscherkonzert da zum Besten, aber ich hoffe, dass...
Maggie hat gesagt, Homöopathie ist klasse, aber halt auch... Es ist halt nicht nur gut, es gibt alles ambivalent. Ne? Manches nutzt nichts, manches Ding, aber man muss sich erstmal damit beschäftigen. Und in meinen Augen sollte man auch den Leuten vertrauen, die das routinemäßig anwenden. Das macht mich einfach böse, wenn ich höre, der macht ja nur Homöopathie. Wenn das Leute sind, die ich früher kennengelernt habe, ich nenne jetzt mal die Frau Raku zum Beispiel, ne? Bei Würzburg. Ja, das war fantastisch, was die mit Homöopathie machen. Das sind hochseriöse Fachleute, die das anwenden. Und dann zu behaupten, die irren sich jeden Tag, das ist einfach, das geht einfach nicht.
Ja. Gibt es trotzdem so Mittelchen, die jeder mal für den Notfall zu Hause haben soll?
Das ist eine gute Frage, genau. Das war jetzt ja fast schon ein bisschen philosophisch, aber was kann man als Besitzer, da muss ich jetzt mal auch Produkte nennen, also zum Beispiel die Traumehl. Das wissen sehr viele Besitzer von Hehl inzwischen. Da kann man als Tabletten geben, aber noch besser wirken die Ampullen, also die Flüssigkeiten, zumindest in meiner Erfahrung. Und Traumehlampullen, finde ich, sollte man zu Hause haben. Ne? Arnika, D5.
Traumehl gibt man bei was?
Traumehl bei Zerrungen, Verstauchungen, Beulen, also alles, was traumatisch sich ereignet hat. Mhm. Ne? Auch sogar, wenn du das Genick verzogen hast. Also Traumehl ist ein ganz breites Mittel. Nach Zerrung und Stoß, Schwellung und so weiter. Ne? Was man als Besitzer kennen sollte, ist Apis, ne, wenn der Hund gestochen wird, und Apis in der D4 oder in Ampullenform als Akutmittel ist eine schöne Sache, könnte man da haben. Die Hunde, die was an Schmerzen haben, Gelenke, ist das Zehl von Hehl eine schöne Angelegenheit. Also so ein paar, oder Nux Vomica für den Magen, ne? Möglichst nicht mit Alkohol, also Nux Vomica in wässriger Lösung oder eben als Tabletten, ist auch sowas, das würde ich mir heutzutage als Besitzer auf jeden Fall zu Hause hinlegen, dass ich da sowas habe. Nux Vomica für den Magen, Traumehl, dann für Gelenke, vielleicht Zehl, Schmerzen, also Zehl von Hehl. Da fallen mir sicher noch einige an, aber so Kratigus für Herzbeschwerden, für den Kreislauf. Bitte?
Spaskopril.
Spaskopril ist so ein breites Nuxomica. Ne? Das ist dann mehr auch tatsächlich für Krämpfe und so weiter. Ne? Also super krampflösendes Homöopathikum, was man auch sehr schön, auch vor allen Dingen ruhig alle Viertelstunde einsetzen kann, ne? Um Krämpfe auch zu lösen. Und dann eben auch ohne Risiko anzuwenden. Die Tropfen vielleicht am besten die Spaskopil-Ampullen auf die Maulschleimhaut, das wirkt immer am schnellsten. Dort, da gibt's einiges, was man durchaus dabei haben könnte, sollte und womit man sich auch in der Hausapotheke ausrüsten sollte, damit man einfach, wenn sowas ist, nicht einfach hilflos dasteht oder direkt Kortison spritzen muss, sondern direkt weiß, okay, da wird der Hund gestochen, sofort eben zum Beispiel Apis geben. Ne? Das hat eine schöne Wirkung.
Okay. Mhm. Das ist gut.
Ledum vielleicht noch, ja. Ne? Nach Zeckenbissen. Ledum ist auch noch Flohbiss und so weiter. Aber immer erst nachbissen. Prophylaktisch hat das keinen Sinn. Das ist noch manchmal bei Homöopathie, was mich so ein bisschen stört, dass ich immer wieder höre, dass die prophylaktisch gegeben wurde. Ignatia ist auch noch so ein schönes Mittel bei Scheinträchtigkeit, ne? In der D200. Aber letztendlich, das finde ich jetzt dann nach klassischer Lehre nicht richtig, dass man vorgibt, man könnte prophylaktisch was machen. Die Homöopathie ist ein Mittel für Symptome, für Ereignisse und Nachereignissen nach einem bestimmten Muster. Vorsorglich hat die in meinen Augen und auch was ich gelernt habe, keine Nutzen.
Okay, vielleicht vorsorglich nicht, aber vielleicht so langfristig begleitend. Bei Dingen,
die das schon, sagen wir mal so, wenn die Information gepasst hat und du siehst, dass ein Hund jetzt, nehmen wir mal Nuxomica, das ist ein tolles Magenmittel und man hat gelernt, man hat ein bisschen Fencheltee gegeben und Nuxomica und zack ist schon das Magenkollern weg, dann kann man das natürlich auch routinemäßig einsetzen, ja, mal länger, 2-3 Wochen, durchaus 2-3 Mal täglich und so weiter, das stimmt schon, also nachhaltig arbeiten damit ist okay. Gut, du hast recht vielleicht, dann ist es auch manchmal prophylaktisch. Angenommen, ich merke schon, oh, der macht ein komisches Gesicht, der könnte in einer Stunde brechen und so, dann ist es auch schon ein bisschen prophylaktisch, tatsächlich. Ja, aber nicht als reine Symptom losgelöste Prophylaxe, da macht es eben wenig Sinn.
Genau, also das ist auch dann ja so, dass der Hund generell schon die Veranlagung hat, da einfach diese Störung sozusagen zu haben. Und dadurch, dass man das dann immer mal wieder macht oder gibt, sorgt man dann dafür, dass es nicht auftritt. Aber die, also die Störung, also er ist zumindest anfällig dafür. Aber wenn man sagt, nicht prophylaktisch, weiß ich, was du meinst, wenn er jetzt einfach auch gar nicht anfällig dafür ist oder sowas auch gar nicht hat, warum sollte man das dann schon prophylaktisch machen? Das hat er dann einfach wenig Nutzen.
Ja, aber ich finde es jetzt gut, was du gesagt hast, weil tatsächlich die Veranlagung noch mit dazukommt. Na, bestimmte Hunderassen, also zum Beispiel jetzt französische Bulldoggen, die reagieren sehr viel besser auf Nuxomica als zum Beispiel ein Ridgeback. Als großrahmige Hunde. Da hast du vielleicht dann doch wieder recht. Also wenn ich da, vielleicht kann ich dann doch ein bisschen flankieren. Ich denke jetzt, heute Abend um 18.27 Uhr denke ich darüber nach, dass tatsächlich bei bestimmten Hunderassen tatsächlich auch eine bestimmte Disposition vorliegt und dann man auch, doch, das ist, irgendwo ist der Grenzbereich nicht so stark, nicht so deutlich zu ziehen. Hast recht, ja.
Gut, dann bevor ich jetzt mal aufstehe und ein ernstes Wörtchen mit Maggie rede, hast du noch abschließende Worte zu sagen zu diesem Podcast?
Ja, ich bin froh, dass wir darüber gesprochen haben. Und ich habe sicher die Hälfte vergessen, weil das ist so viel und das sind so interessante Geschichten dabei, dass man einfach gar nicht alles diskutieren kann. Und ich hoffe aber, dass wir einen Eindruck vermitteln konnten, dass es Sinn macht, sich damit zu beschäftigen und vielleicht sogar auch einzusetzen und auch ja mit anderen Menschen und Fachleuten auch zu kommunizieren, wie man das Wissen auf diesem Gebiet verbessern kann. Weil auch da besteht ein Fortschritt. Ne? Die deutschen Firmen, die homöopathische Mittel herstellen, die sind in der ganzen Welt. Die sind in Argentinien und Bolivien und was weiß ich überall. Und deswegen ist die internationale Diskussion darüber, wie man ein Wissen verbessern kann, das ist das Wichtige. Aber nicht die Abwehr durch Interessenverbände, wie können wir sowas Sinnvolles bekämpfen, damit wieder andere Sachen besser verkauft werden können. Das ist einfach unlauterer Wettbewerb. Wettbewerb ist okay und ist zum Nutzen für die Patienten, wenn er produktiv ist und wenn klar Ergebnisse auch miteinander kommuniziert werden und dadurch sich die Basis verbreitert, dass diese Mittel sinnvoll angewendet werden.
Ja.
Ich hoffe, dass wir darüber ein bisschen informieren konnten. Natürlich werden einige Fragen noch gestellt werden, aber wir freuen uns wie immer über eure Fragen, die ihr uns hoffentlich stellt in einem kurzen Anfrage und die wir hoffentlich alle beantworten können. Aber die Diskussion geht weiter. Vielen Dank von mir aus.
Bis nächstes Mal. Tschüss. Tschüssi.